Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist heute Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich Elisabeth Rabe. Sie hat ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel »Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche«. Hintergrundgeschichten zu dem Verlag, den Sie gekauft haben und dann viele Jahre geführt haben, den Arche Verlag, den Sanssouci Verlag, Luchterhand, werden wir hören. Als Sie das Buch fertig geschrieben haben, haben Sie das schon als Manuskript an Freunde weitergegeben und Reaktionen bekommen?
Ja, das habe ich gemacht, aber im Wesentlichen mit einigen Freunden und das und vor allen Dingen natürlich mit den Vertretern. Aber dann, als es fertig war, habe ich es zuerst ein paar ganz nahen Freunden fertig geschickt. Ja, und unter anderem auch Roger Willemsen. Und der hat tatsächlich das Buch noch zwischen Weihnachten und Neujahr, also in seinen letzten Lebenstagen, muss man sagen, noch gelesen und hat mir auch sogar noch einen Brief geschrieben, einen wunderbaren kleinen Brief, in dem er schreibt, das sei ein, er sei, hätte immer wieder, wäre hineingerissen worden in das, in den Text und schreibt dann, es sei ein Dokument der Liebe zur Literatur. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Sie hörten bei Klassik à la carte die Ouvertüre zur Oper Xerxes von Georg Friedrich Händel. Wir sprechen hier heute über ein Verlegerinnenleben, das Verlegerinnenleben von Elisabeth Rabe. Sie haben ein Buch darüber geschrieben und ich dachte bei diesem schmalen, sehr schön erzählten Buch über Ihr Verlegerinnenleben, dass Sie nur die Oberfläche da angekratzt haben können, denn das hat mich an so vieles erinnert, was noch dahinter und dahinter und dahinter stand. Sie haben 1982 mit Regina Vitali zusammen den Arche Verlag gekauft und ihn dann ganz schnell zu einer der feinsten Adressen der literarischen Welt gemacht. Welchen Namen fallen Ihnen jetzt im Gespräch als erste ein, die prägend sind für diesen Verlag?
Nun ist der Verlag ja sozusagen, es gibt die alte Arche, die wir übernommen haben.
Von Peter Schifferli.
Von Peter Schifferli, die natürlich große Namen hatte oder beinhaltet hat, muss man sagen. Dürrenmatt oder Pound, Gertrude Stein, die Dadaisten, die Expressionisten. Aber das war ja sozusagen auch das Korsett. Es war etwas Gutes, aber es war auch schwierig, nämlich in diesem Verlag, der so in den Köpfen der Leser und der Buchhändler als ein typischer, klassischer und auch ein wenig angestaubter literarischer Verlag vorhanden war. Und da sozusagen eine neue Schiene zu gestalten auch und durchzusetzen auf dem Markt, das hat Jahre gedauert. Und die Namen, würde ich sagen, das ist natürlich Margot Forster, das ist Fabrizio Ramondino, das geht bis hin Viola Roggenkamp dazwischen oder Katrin Ähnlich, ich habe ja gerne und viel Debüts gemacht. Oder eben die Reihen natürlich. Ich habe ja immer nie nur Belletristik gemacht, also nicht nur jedes Frühjahr 5 oder 10 Romane, die man sowieso nicht alle verkaufen kann, sondern im Prinzip ja habe ich ja so mehrere Segmente. Es ist sozusagen etabliert, also zum Beispiel eben die Klassiker, diese Arche-Edition des Expressionismus, dann die eine Spaziergänge, durch meinetwegen Nietzsches Sils Maria.
Durch das Engadin.
Ganz durchs Engadin, genau. Oder eben natürlich auch die Kalender, die wir heute ja immer noch weitermachen. Also ein relativ breites Programm. Ein Autor möchte ich gerne noch nennen und da bin ich eigentlich auch immer noch stolz drauf, dass ich den entdeckt habe, mit Stefan Hessel, der ja inzwischen ein ganz großer Name, ein Star geworden ist. Und wir haben eben 99 seine Memoiren gemacht, Tanz mit dem Jahrhundert. Und da war er hier natürlich überhaupt noch nicht bekannt.
Ich habe es ja schon erwähnt, Sie haben den Verlag zusammen mit Regina Vitali gekauft und die Tatsache, dass Sie diese Erinnerungen geschrieben haben an den Arche Verlag, deutet darauf hin, dass Sie diejenige waren, die fürs Programm zuständig war und Regina Vitali diejenige, die das Kaufmännische betreut hat. Ja. Sie haben sich denn ja mehr und mehr miteinander angefreundet. Ich glaube, am Anfang haben Sie sich gesiezt.
Nein, das stimmt nicht. Wir kommen ja beide sozusagen nicht gerade aus den 68ern, aber das war relativ schnell. Also sie hat ja, Regina Vitali hat 1970 mit ihrem damaligen Mann, einem Arzt, den ersten Kinderbuchladen im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in Europa, gegründet in Zürich. Und ich hatte ja nach Stationen von Rowohlt Dressler und dann in Otto bei Otto Meyer in Ravensburg hatte ich ja sozusagen das Programm machen gelernt. Wirklich auch noch in sozusagen auch noch bei Ledig Rowohlt. Ich kenne ihn noch und da habe ich noch viel gelernt damals. Und dann lernt man sich einfach, wir haben uns auf der internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse kennengelernt und da befreundet man sich natürlich sehr schnell. Und ja, und wir waren beide in einem Alter, dass sie eigentlich überlegte, irgendwas an Neues zu machen. Sie machte damals ein Praktikum bei Diogenes in der Herstellung. Und bei mir war es ähnlich, weil in Ravensburg, naja, ich kam von Hamburg dorthin. Das war natürlich zunächst mal sehr schön, die Nähe vom Bodensee. Das war wie Ferien, aber irgendwann merkte man natürlich doch, dass es die Provinz war. Ich bin dann am Wochenende jedes Wochenende eigentlich nach München gefahren. Ich kannte damals die Anfänge von Antje Kunzmann, die ja jetzt ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Und da habe ich ihre Anfänge kennengelernt und ich wusste, irgendwann will ich sozusagen selber bestimmen, erstens, was wir machen. Ich will aber auch oder möchte auch das Risiko übernehmen, was man automatisch ja übernehmen muss. Ja, und so sind wir zusammengekommen. Wir wollten was Neues machen und haben uns überlegt, naja, dann machen wir eben halt den kleinen Verlag, den Momente Verlag, den Einkojen Verlag. Und dann kam durch Zufall, reiner Zufall, hörten wir, dass dieser renommierte, alte, etwas eingeschlafene Arche Verlag zu verkaufen war. Und da haben wir dann gesagt, jetzt versuchen wir das mal. Und es gab große deutsche Verlage, die sich alle wegen dieser ominösen, irrsinnigen, umfangreichen Backlist von 1300 Titeln beworben haben. Und wir waren zu zweit. Und zwar eine Schweizerin, eine Deutsche, die sozusagen garantierten, dass der Verlag in Zürich mit den Mitarbeitern, mit dem Standort in Zürich bleibt. Und das war unser Vorteil.
Also Sie haben sich kopfüber ins Abenteuer gestürzt. Ich kann mich auch erinnern, als der Verlag mal in ganz schwerem Fahrwasser war und man nicht wusste, ob es überhaupt weitergeht, dass Sie da saßen und gesagt haben, aber ich könnte doch sofort jetzt in diesem Moment ein neues Frühjahrsprogramm entwerfen und es würde funktionieren. Das ist eine bestimmte Begabung.
Ja. Oder auch, also es ist, sagen wir es mal, irgendwie, ja, so ein Stück Vision, was man, oder, also es ist eine Passion, sagen wir es mal so, das Bücher machen und Bücher verlegen.
Zu Gast bei Klassik à la carte ist heute Elisabeth Rabe, mit der wir sprechen über ihr Verlegerinnenleben zusammen mit Regina Vitali. Als Sie diesen Verlag gekauft haben, diese große Chance ergriffen haben, den Arche Verlag, da hat es ja dann in den folgenden Jahren durchaus Triumphe gegeben. Große Autoren, die Sie entdeckt haben, Sie haben eben Stefan Essel erwähnt, den niemand kannte, als Sie ihn herausgebracht haben. Oder ich denke zum Beispiel an den Holländer Maarten Tacht, den ich sehr liebe, den ich durch Sie kennengelernt habe. Aber es hat natürlich auch bittere Niederlagen und Enttäuschungen gegeben. Vielleicht war die erste, dass Friedrich Dürrenmatt weggegangen ist von Arche und dann zu Diogenes. Was war eigentlich der Grund dafür? Warum ist er weggegangen?
Ja, das hat seinen Grund schon vor unserer Zeit. Er war schon vor unserer Zeit zur Verzweiflung geradezu von Peter Schifferli, von Diogenes abgeworben worden. Das hat sich gezeigt natürlich auch an der speziellen Situation der Arche damals mit einer Auslieferung, die manchmal nicht funktionierte. Wenn hier in Hamburg ein Dürrenmatt-Stück gespielt wurde, waren die Bücher nicht da, solche Dinge. mögen ja Autoren immer nicht gerade so gerne. Und insofern gab es einen langen, schrecklichen Briefwechsel zwischen Peter Schifferli und den Anwälten von Diogenes, dass Dürrenmatt alle seine Rechte heraus haben wollten. Wir hatten den Verlag gerade gekauft. Da war es so, dass das Gesamtwerk von Dürrenmatt im Taschenbuch erschienen war bei Diogenes. Sodass also irgendwann der letzte Lehrer in Celle oder Friedrichshafen gemerkt hat, dass die Ausgaben meinetwegen von Frank dem V. oder sonst einem anderen Stück inzwischen im Taschenbuch billiger waren als bei uns in der Hardcover oder in dieser broschierten Ausgabe. Und das konnten wir irgendwann auch nicht mehr kalkulieren. Insofern war es auch von uns eine Einsicht in diesen Markt, den wir gar nicht mehr, den wir nicht mehr kalkulieren konnten. Und natürlich, ich habe im ersten Programm noch ein Buch gemacht und das war auch so, dass wir ihn getroffen haben, mit ihm in die Kronenhalle gegangen sind und gegessen haben. Er kam in den Verlag, sehr neugierig und das war 83 im Sommer. Und da habe ich noch ein Buch gemacht im Zuge dieser Pershing II-Diskussion hier bei uns und der Friedensbewegung, habe ich noch seine alten Stücke gemacht in einem Sammelband. Aber schon dieser Sammelband funktionierte nicht mehr. Es war kein Bestseller mehr. Er wurde auf den Bühnen gespielt, aber hatte nicht mehr diese Ausstrahlung. Es war mehr Max Frisch als Dürrenmatt. Und insofern war es dann, als im Jahr drauf oder zwei Jahre später, dann hatte er ja seine neue Frau, Charlotte Kerr, die Filmerin, die vorher einen Film über ihn gemacht hatte und auch schon einfach so über unsere Rechte bestimmt hatte vom Tunnel, kam dann einfach an dem Nachmittag und es war ein Sommertag und sie saßen gegenüber und sagten, ja, also jetzt muss natürlich dieses Gesamtwerk inzwischen also bei Diogenes erscheinen. Und da haben wir natürlich, im Moment waren wir schockiert, weil es gehörte einfach zu dem Fundus und vom Image her auch. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man dann sagen muss, ein Autor geht weg. Und dann haben wir uns aber das ganz kritisch und ganz nüchtern überlegt und haben gesagt, ja, also das ist besser, wir verkaufen ihn. Und dann gab es wirklich ein ausgesprochen gutes Gespräch mit beiden Diogenes-Verlegern und wir haben uns geeinigt und das war eine perfekte Situation und wir mussten ja viel investieren und in die Backlist und in neue Titel. Und so ist Dürrenmatt zu Diogenes gekommen, was in letzten Endes ihm gut getan hat.
Wobei, wer noch die alten Arche-Ausgaben von Dürrenmatt hat, soll sie schön behüten. Die sind durchaus kostbar und gesucht.
Genau.
Und man hat ihn immer mit der Arche verbunden. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie eine Backlist übernommen haben mit 1300 Titeln. Das kann man einem Laien schwer vermitteln. Das ist so, als ob man einen Sack Flöhe zu hüten hat.
Ja.
Sie haben denn diese Backlist gesichtet und die war in einem abenteuerlichen Zustand, auch in einem Lager weit ab entfernt untergebracht. Aber Sie haben dort ein paar Perlen gefunden in diesem Lager.
Naja, es war so, die Arche, also heutzutage liefert ein Verlag über Libri oder über die VVA oder Prolet oder so, diese Auslieferungen haben die Bücher und wenn die Buchhändler bestellen, dann kommen von dort die Bücher. Und hier war es so, dass diese, und das gab es früher auch, also in den 50er Jahren, haben Verlage selber ausgeliefert. Das heißt, sie hatten irgendwo ein Lager und wenn die Bestellung kamen, dann hatten sie einen Lageristen und der Brehm schickte das Buch. Und das gab es eben in Zürich auch, im jüdischen Viertel, in der Erika-Straße gab es ein Lager. Es gab aber auch, wie Sie eben gesagt haben, ein Lager in der Nähe von Zürich, in einer Fabrik, 400 Quadratmeter, vier Stockwerke und dann noch auf einem Bauernhof. Und es war unglaublich natürlich. Und in diesem Lager gab es einen Mitarbeiter, der eben auch auch ganz willkürlich, wenn man so will, über diese Backlist, über die dort lagernden Titel verfügte, indem er sagte, also wenn jetzt in dieser vor dieser Fabrik der Schnee liegt, komme ich da nicht rein, also kann ich Dürrenmatt eben nicht nach Hamburg liefern. Aber dafür, wenn eben ein Buchhändler aus Zürich anrief, dann setzt er sich abends gegen Abend auf sein Motorrad mit seiner Kluft und brachte das eine Buch noch in die Buchhandlung Elsässer am Limmatquai. Das war natürlich, insofern war natürlich die Arche auch in Zürich geradezu geliebt.
Hat einen speziellen Charme. Das mussten Sie wahrscheinlich alles ein bisschen professionalisieren, stelle ich mir vor. Und das haben Sie denn ja auch zügig getan. Sie haben den Verlag neu aufgestellt und immer wieder auch neue Themen gefunden, neue Autoren gefunden. Sie haben das vorhin erwähnt, dass Sie ja das Programm gemischt haben, literarisches Sachbuch. Ja. Haben Sie sich mit den Autoren immer auch persönlich angefreundet? Haben Sie eine Beziehung geknüpft?
Ja, also im Prinzip ja. Also wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und gerade Verleger oder Lektoren und Autoren, das ist so nah. Das ist, also man bemüht sich ja gemeinsam um den Text, um das Bestmögliche aus dem Text herauszukommen. Und insofern ist sozusagen auch ganz schnell das Vertrauen da, weil man muss ja sozusagen, der Autor muss das Vertrauen haben zum Verleger oder Lektor und umgekehrt muss man das Vertrauen zum Autor haben. Und insofern ist das sehr schnell, gibt es gute Beziehungen, aber es gibt manchmal auch nicht so gute Beziehungen.
Es gibt ja auch scheiternde Beziehungen.
Richtig, aber wie Schalke scheiterte Ehen. Das ist
ja, es erinnert manchmal daran. Ja. Aber ich fand Sie als Lektorin immer herausragend. Also ich weiß von mindestens zwei Autoren, die Namen will ich nicht nennen, die, nachdem sie nicht mehr Sie als Lektorin hatten, das merkt man den Büchern danach an. Hat es eigentlich, Elisabeth Rabe, eine Rolle gespielt, dass zwei Frauen in dieses doch damals noch sehr männerdominierte Verlegergeschäft eingestiegen sind? Haben Sie da eine spezielle Form von Gegenwind gespürt, Sie und Regina Vitali?
Unbedingt, ja. Also wir waren immer sind es auch immer geblieben, wir waren die Außenseiterinnen. Und zu Anfang muss man natürlich sagen, ich meine, es gab damals schon Antje Kunzmann und es gab einzelne Verlegerinnen, aber doch nicht so exponiert. Aber andererseits war es auch, gemeinsam ist man stark, das ist nun mal so. Und wir konnten einfach unsere Arbeit sehr gut teilen und konnten uns gegenseitig stützen. Und für Autoren, für Mitarbeiter war es vielleicht manchmal schwierig, für Autoren weniger, wo es unbedingt, also wo wir sozusagen zur Marke wurden, sagen wir es mal so, das war im Buchhandel. Die Buchhändler haben sozusagen dieses Duo sehr geschätzt oder schätzen es heute noch. Und also insofern gab es auch sehr viel Zustimmung.
Einer Ihrer Autoren hat den Namen Paul Rabe. Das war Ihr Bruder, der leider schon gestorben ist.
Vor 3 Jahren.
Mhm. Eine große, strahlende Persönlichkeit. Mhm. Der hat auch immer viel bewirkt für Kultur, für Bildung und eben vor allem für Bücher. Ist der damals an Sie herangetreten und hat gesagt, Schwesterchen, hast du nicht Lust?
Ja, also es ist tatsächlich so. Wir sind ja sehr weit auseinander und es gab Zeiten, wo wir uns weder gesehen noch gehört haben. Und Mails und dergleichen gab es ja damals noch nicht, das muss man ja wirklich sagen. Und als wir den Verlag gekauft haben, diese schöne alte Arche, da war die kleine Schwester sozusagen nicht plötzlich etwas Wertvolles, aber er fand das ganz großartig und hat das auch wirklich bis zum Schluss sehr unterstützt. Er hat mich auch sehr bestätigt, dieses Buch zu schreiben. Da war er schon krank. Und er hat auch sofort gesagt, oder sah ja sofort, was dieser Verlag so alles an Palette in der Backlist hat. war das erst im ersten Programm, haben wir dann gleich die statischen Gedichte von Gottfried Benn in einer Neuausgabe mit dem Editorial bzw. mit einem Nachwort und dem Briefwechsel zwischen Schifferli und Benn 1948-49 sofort herausgebracht. Das war das Erste. Dann kam er mit der Idee, ja, ihr habt doch da diese wunderbaren Expressionisten, und das ist natürlich ja nun, war ja nun sein großes Fachgebiet. Da hat er in den 60er Jahren sehr, sehr viel getan, als er in Marbach war. Und da sagt er, können wir denn nicht da also sozusagen eine Edition machen? Und da kam er, und das beschreibe ich ja auch, und da kam er, das weiß ich noch genau, wie er mit einer ungeheuren Werbe kam. Wir hatten also bestimmte unseren Grafiker dabei, wir hatten schon ein, zwei Herausgeber dabei, und er saß da und entwickelte wirklich in Affengeschwindigkeit, also dieses ganze Unternehmen, dass man also textkritische Ausgaben macht, sowohl als Hardcover wie als Taschenbuch. Und der erste Band war dann Jakob van Hoddes. Ich muss sagen, ich merkte sofort, erinnerte mich dabei natürlich immer so an das Studium, als ich immer so mit bei den Professoren, wenn ich da so saß, meinen Namen nannte, dann sagten die sofort, ach, Paul Raabe, ach, grüßen Sie ihn. Also das fand ich natürlich ganz entsetzlich, muss ich sagen. Aber in dem Moment dachte ich, ja, es ist ja toll. Jetzt ziehen wir an einem Strang, und das haben wir getan. Es war sehr schwierig, diese eine Expressionismus-Edition auf den Markt zu bringen. Es war nicht nur schwierig, es war kostenspielig, es war langatmig, aber es war ein enormer Imagezuwachs im Verlag. Das waren die zwei Projekte. Und dann kam er, und das muss ich sagen, das war dann meine Idee, den ersten Band über Spaziergänge durch Goethes Weimar zu schreiben. Und zwar war das noch vor dem Mauerfall. In 88 hatte ich die Idee, 89 im Herbst haben wir es für 90 angekündigt, und die Buchhändler haben es eingekauft, und dann war der Mauerfall und man konnte von Westdeutschland nach Weimar fahren, und es war der erste Reiseführer. Und daraus ist dann ja auch eine Reihe entstanden. Und man muss sagen, er war wirklich ein Spaziergänger par excellence, der also alles kannte, nicht nur die Lokalitäten sozusagen, die Geschichte. Er machte genau das, was man sich unter solch einem Reiseführer vorstellen konnte. So, und dann gab es natürlich noch das Projekt seiner eigenen Erinnerungen. Und da hat er mich wirklich angerufen, und da kann ich mich noch diese vorsichtige Stimme, könntest du dir vorstellen, da haben wir dann ja über Wolfenbüttel, und wir haben uns beide auch nicht vorgestellt, dass es doch ein Erfolg wurde. Das haben wir uns beide nicht gedacht. Und er hat das natürlich auch wieder in einem ungeheuren Tempo geschrieben. Und
Sie haben das Lektorat gemacht.
Und ich habe das Lektorat gemacht, ja, wobei...
Das ist doch ein interessanter Rollenwechsel, so von der kleinen Schwester zur Lektorin, denn die Lektorin ist die Chefin.
Ja, das hat er auch immer wieder betont in mancher Rede, wie streng ich ihm gegenüber gewesen sei. Und ich muss ja meines Amtes walten, das ging ja nicht so. Und er hatte natürlich auch einen ganz anderen Stil. Ich habe seinen Stil, wie ich das aber immer gemacht habe, auch so weit, wie ich merke, dass der Autor dabei bleiben möchte, dann sind meine Vorschläge, lege ich dann immer sofort beiseite. Er hatte eine ungeheure Kraft, muss man sagen. Er wurde mit 65 pensioniert in Wolfenbüttel. Da erschien die Bibliosibirs mitten in Deutschland. Und am nächsten Tag ist er wirklich mit einem klapprigen VW über diese
erschlossenen Straßen
von Wolfenbüttel nach Halle gefahren und hat dort dieses wunderbare, da im Wolfenbüttel hat ja ein riesiges Zimmer mit Blick auf das Schloss und so weiter, vertauscht mit einem ganz kleinen, bescheidenen Zimmer, wo er sogar eine Liege drin hatte. Und da hat er angefangen, diese völlig heruntergekommenen Stiftungen wieder aufzubauen. Hat natürlich dann auch wieder geschickt, wie er war, Genscher als Schirmherrn dazugeholt. Und als er dann dann aufhörte, ich glaube, das war dann 2002 oder so, da war dann 72, da hat er dann noch die Frankischen Stiftungen über Franke und dann kam natürlich noch Marbach und dann kam zum Schluss eben noch seine Jugendzeit sozusagen, also die frühen Bücherjahre.
Beeindruckend. Allein ja. diese Schilderung ist wirklich ja. beeindruckend. Ja. Sie haben sich für die heutige Sendung Klassik à la carte auch Musik gewünscht. Sie haben sich gewünscht einen Satz aus dem Violinkonzert E-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1042 von Johann Sebastian Bach, an der Violine Gottfried von der Goltz. Haben Sie eine bestimmte Erinnerung, die Sie mit diesem Musikstück verbinden?
Es ist nicht unbedingt eine Erinnerung, sondern es ist die Erinnerung natürlich in dem Fall an Martinet Hart. Martinet Hart ist ja der große Bach-Kenner und Bach-Liebhaber.
Sie haben damals auch eine CD gemacht mit der Musik zu dem Buch vom Wüten der ganzen Welt.
Da ist sie aber
nicht
drauf. Ja, da ist sie im Wüten, haben wir also die schönsten Musikstücke, die er ja, dieser Alexander Hautfeil, da also in diesem Buch immer wieder spielt oder hört. Aber wir haben dann ja noch ein Buch gemacht, Bach und ich. Und das war ja seine Liebeserklärung. Da haben wir auch noch eine CD drin gehabt. Das sind aber wesentlich Kantaten. Aber davon in der Zeit habe ich mich immer einfach sehr mit Bach beschäftigt und habe ihn auch für mich eigentlich auch in der Heiterkeit, wie hier in diesem Violinkonzert, entdeckt.
Sie hören Klassik à la carte. Elisabeth Rabe, wir haben schon ein bisschen gesprochen über den Arche Verlag. Es kam denn ja 1987 der Luchterhand Verlag noch dazu, den Sie auch zusammen mit Regina Vitali gekauft haben. Und so wie der Arche Verlag ein bestimmtes Image hatte, eine Erwartung auch beim Lesepublikum, bei den Buchhändlern, bei den Verlegerkollegen, da war, glaube ich, die emotionale Aufladung von Luchterhand noch ein bisschen höher. Ging es Ihnen auch so, dass Sie das Gefühl hatten, das ist ein bisschen irrational, wie alle umgingen mit dem Thema Luchterhand Verlag?
Ja, das hatte natürlich hauptsächlich auch etwas damit zu tun, dass es einen der größten Nachkriegsautoren im Programm hat, dieser Verlag hatte, nämlich Günter Grass. Und dazu kam, dass dieser Verlag ja neben Surkamp in den 70er Jahren, aber gerade bei Luchterhand wurde es durchgesetzt, dass Autorenstadt ein Autorenstatut hatte. Und dieses Autorenstatut wurde außer Kraft gesetzt, ohne mit den Autoren darüber zu sprechen, von dem alten Luchterhand-Inhaber
in
Neuwied am Rhein. Und zu dieser Luchterhand-Gruppe gehörte ja in Neuwied der juristische Verlag. Und dieser juristische Verlag war dasjenige, was verkauft wurde in erster Linie, nämlich an Wolter Kluwer, diesen großen Konzern in Holland. Und die Holländer haben im Prinzip gar nicht so richtig gemerkt, haben wir immer gesagt, dass es da in Darmstadt noch solch ein Anhängsel gibt, nämlich diesen großen, wichtigen Literaturverlag Luchterhand mit Autoren wie Grass und Hertling und so weiter. Und dann sind natürlich die Autoren zu Recht, muss man sagen, auf die Barrikaden gegangen und sind sofort in die Öffentlichkeit gegangen im Juli, August. Man hat vorher natürlich noch verhandelt, aber man hat sich daran gestört, nicht nur gestört, sondern man hat sich übergangen gefühlt und Vereinbarungen waren nicht eingehalten worden. Das Autorenstatut beinhaltete eben unter anderem die Mitsprache bei Kapitalverhältnissen, bei der Änderung von Kapitalverhältnissen. Und insofern haben sich dann aber die Holländer, und da muss ich sagen, es gab einen wunderbaren Unterhändler, Sommerwiel, der sofort sagte, gut, dann machen wir es so, wenn die Autoren das möchten, dann koppeln wir den literarischen Teil ab. Uns ist sowieso der juristische Teil der wichtigere Teil. Und insofern suchen die dann also einen Verkäufer. Einen Käufer, genau. Dass sie sozusagen nochmal wieder den, was sie gekauft hatten, verkaufen konnten und suchten dafür einen Käufer. Und wir saßen, ich kann mich sehr genau erinnern, das war August 87. Wir hatten eine gewisse Nähe zu Luchterhand, weil zwei unserer wichtigsten Vertreter auch Luchterhand-Vertreter waren. Und dann haben wir uns mit unserem Schweiz-Vertreter Zbinden zusammengesetzt. Und das waren 5 Jahre, nachdem wir die an die Arche gekauft hatten. Und ich merkte als Deutsche in der Schweiz, in Zürich, wir kommen mit unserem Programm nicht über den Rhein. Wir kommen nicht, obwohl wir gute Vertreter haben, wurden wir zwar wahrgenommen als die in der Schweiz, wunderbar, aber wir hatten nicht die Verkäufe, die ich gerne wollten für die neuen Autorinnen und Autoren. Nicht nur die Klassik, eben nicht nur die Arche-Editionen des, und nicht nur die statischen Gedichte. Und da habe ich so gesagt, ja, wollen wir nicht mal versuchen. Das war im Moment fast abenteuerlich. Und es hat sich dann auch wirklich als ein leider Gottes sehr verlustreiches Abenteuer erwiesen.
Es hat auch furchtbar viel Streit gegeben. Die Autoren waren wütend, Grass verließ, denn Wut entbrannt den Luchterhand Verlag. Und das ist ich erinnere mich das als eine Zeit wirklich hässlichster, auch öffentlich ausgetragener Auseinandersetzung. Ich will jetzt gar nicht einsteigen, wer da was. Aber das war ja ein Verlag, zu dem, Sie haben ein paar Namen schon gesagt, Christa Wolf, Christoph Hein. Ja. Das war ja das Who's Who der deutschen Literatur
ganz
damals.
Genau. Und wir haben auch, und das ist eben das Problem gewesen, so etwas wie ein Autorenstatut ist immer gut, solange es dem Verlag gut geht. In dem Moment, wo ein Verlag in Schlingern gerät und die Ökonomie nicht mehr ganz stimmt, sorgt jeder Autor nur noch für sich. Und das war eben der Fall. Zu Anfang, muss man sagen, wurden wir willkommen geheißen. Natürlich war es ein anderer Stil, den wir hatten, aber trotzdem, der Umsatz stieg, als wir in Frankfurt weitermachten. Die Autoren schrieben wieder, haben wieder geschrieben, zum Beispiel auch Irmtraut Morgner, obwohl sie sehr krank war. Und dann kam aber der Mauerfall. Und das muss man einfach sagen, da sind wir in diese Verlustzone geraten. Und das haben sehr viele vergessen. Also sie haben uns ein Missmanagement vorgeworfen, was man immer bei Frauen tut. Wir haben Fehler gemacht, das beschreibe ich auch und müssen wir auch einräumen. Aber trotzdem, in dem Moment gab es einen größeren Vertriebsbereich und die Autoren der DDR, mit denen hatten wir keine Direktverträge, nur zum Teil. Das waren alles Lizenzverträge von Aufbau. Und insofern, das ging auch anderen Verlagen so, aber bei uns war es so, dass sie wirklich nur noch Unterhändler waren und zwischen Berlin und Zürich und Frankfurt und Berlin hin und her gefahren sind, um zu erkunden, wollen nun die DDR-Autoren, die ehemaligen, vielleicht doch mit den Originalrechten zur Luchterhand bleiben oder wollen sie bei Aufbau bleiben oder wollen sie ganz woanders hin. Also solch eine Erfahrung, die gab es auch nicht.
Sie müssen dann doch auch existenzielle Ängste ausgestanden haben, Sie und Regina Vitali.
Das haben wir, ja. Das ist so.
War ein schwerer Einschnitt. Sie haben sich eine zweite Musik gewünscht für diese Sendung. Franz Schubert, Impromptu, am Klavier, Alfred Brendel. Das kommt jetzt sozusagen zur Beruhigung der Nerven. Sie hören Klassik à la carte heute mit der Verlegerin Elisabeth Rabe, die ein Buch geschrieben hat über ihr Verlegerinnenleben mit dem Titel »Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche«. Eine Anspielung auf, Sie sagen, Gertrude Stein, Gertrude Stein, je nachdem, wie man sie anspricht. Mhm. Wir sprachen eben über den Luchterhand Verlag und dann sind ja alle Autoren irgendwie woanders hingegangen. Fast alle findet man heute in anderen Verlagen wieder. Das war eine aufgeregte Zeit. Sehr viel Echauffement war das Anfang der 90er.
Ja, und generell die Autoren selber, sowohl die in den ehemaligen DDR-Autoren wie auch den westdeutschen Autoren, das darf man nicht vergessen, denjenigen, die diese Zeit der 50er Nachkriegszeit auch mitgeprägt haben, jeweils in ihren Ländern, in ihren Deutschländern, wenn man so will, hatten ja plötzlich dieses Gleichgewicht des Schreckens, was es vorher gab. Das war weg. Es gab sozusagen plötzlich eine eine Landschaft. Also wenn man daran denkt, die wie Grass, und wir haben das ja auch mit vielen Schnellschüssen unterstützt, wie Grass und auch Christa Wolf dafür plädiert haben, diese Wiedervereinigung nicht so schnell, sondern dass man zunächst mal vorsichtig eine Art Föderalismus vielleicht gründet, nicht so Knall auf Fall. Also das, was man heute merkt, dass ja das, was, denke ich manchmal, 45, 48 die Amerikaner gar nicht mit uns, also mit den Westdeutschen gemacht hat, mit der Reedukation wenigstens versucht hat, wieder ein Stück Demokratie in dieses Land zu bringen.
Eine schwere Zeit für den Luchterhand Verlag. Wie ist das dann weitergegangen mit dem Luchterhand Verlag?
Unter großen finanziellen Einbußen, vor allen Dingen von Regina Vitali, haben wir ihn für eine Mark verkauft und sind dann vom Mühlenkamp hier in Hamburg in die Barmbecker Straße in den Hinterhof gezogen und sind dann wieder mit der Arche, haben den Teil der Arche, das operative Geschäft der Arche nach Hamburg gebracht und haben hier eine GmbH gegründet und haben sozusagen wieder angefangen. Und das war eine relativ oder sehr schnell eine sehr kreative Zeit.
Was Sie noch immer behalten haben bis heute, ist der Kalender Verlag. Die Arche ist dann 2008 verkauft worden an den Oettinger Verlag.
Ja, Sanssouci haben wir schon Mitte der 90er Jahre an den Hansa Verlag verkauft. Die ja dann, also der Sanssouci Verlag gehörte einfach ins Portfolio dazu. 1982 dieser leichte Verlag,
der eigentlich seinem Verleger nie Kummer machen sollte, ohne
das
Sorgen.
Hat er auch nicht. Das hat er auch nicht, weil nämlich Peter Schifferli da etwa 100 Kochbücher, also das, man verschenkte damals in der Schweiz ohne Sorgen Kochbücher, kleine gelbe Kochbücher. Und das war also so das Leichtgewicht gegen Dürrenmatt. Das waren eigentlich, das war so die Idee. Und das war etwas, muss ich sagen, da stand der Sinn mir nicht nach. Und dann haben wir den eben, wie gesagt, an Hansa verkauft. Und die haben daraus natürlich einen wunderbaren Verlag gemacht, wobei er nun also auch wiederum eingestellt worden ist und nochmal wieder neu verkauft worden ist. Also insofern gibt es so Schicksale kleinen Verlagen, muss man sagen.
Den können wir doch zusammenfassend sagen, Sie haben ein reiches Verlegerinnenleben gelebt mit vielen Büchern, mit vielen Autoren. Viele von den Geschichten haben Sie jetzt erzählt in diesem Buch, aber es gibt noch immer keinen Ruhestand, denn das Kalendergeschäft läuft weiter.
So ist es. Diesen Kalenderverlag haben wir herausgekauft und seit 2008. Und es ist natürlich etwas anderes, als Kalender zu machen, als Bücher zu machen. Musste mich natürlich erst daran gewöhnen. Aber inzwischen ist es so, ja, wir haben ein absolutes Stammpublikum. Der größte Umsatzfaktor in diesem kleinen Verlag, der nur aus 4 Kalendern besteht, ist natürlich der Arche Literaturkalender. Sind ja mehr wie Anthologien, wie literarische Anthologien an der Wand, sage ich immer, weil es immer ein Thema ist.
Also, und immer kleine Geschichten und über immer Autoren.
Ja, genau. Die kleinen Bildlegenden, die ich dazu schreibe, und hinten gibt es die Kurzbiografien dazu und eben immer diese Texte. Und, muss man sagen, Regina Vitali ist ja diejenige, die für die Auswahl der Fotos steht. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und da macht sie also auch tolle Funde. Und daneben haben wir natürlich noch den Musikkalender, der genauso aufgebaut ist, ein kleineres Publikum, kleinere Auflage. Und dann kommt noch der Küchenkalender, der von der Hamburgerin Siebe Gräfin Schönfeld herausgegeben wird, immer noch, der im Untertitel heißt Literatur und Küche, immer mit Tipps zum Kochen, mit Rezepten und über ein Rezept. Und der vierte ist dazugekommen, 2011 zum ersten Mal. Der Arche Kinderkalender wird herausgegeben von der Internationalen Jugendbibliothek in München, die seit 1948 Kinder- und Jugendliteratur aus der ganzen Welt sammelt. Und aus diesem Fundus werden jedes Jahr 53 Gedichte ausgewählt, und zwar aus allen Ländern. Und diese Texte werden sowohl original wie mit den Originalillustrationen veröffentlicht. Und daraus hat sich ein hochgelobtes, muss man sagen, in dem Fall, und auch geliebtes Kalendersegment für uns ergeben.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin Erfolg mit diesen sehr arbeitsintensiven Kalendern und natürlich auch eine breite Leserschar für Ihr Buch »Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche«, das Verlegerinnenleben, erschienen in der Edition Momente. Und danke Ihnen schön für das Gespräch.
Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.